Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Abend. Sowohl im Thüringer Landtag als auch im Bundestag findet heute eine Gedenkstunde für die Opfer des Holocaust statt. In beiden Parlamenten allerdings gibt es mit kurzem zeitlichen Abstand je zwei Programmordnungen, die mindestens für Irritation sorgen. In Thüringen steht morgen die Wahl des Vizepräsidenten des Landtags an. Mit dem AfD-Politiker Jörg Prophet bewirbt sich auch ein Holocaust-Relativierer. Und im Bundestag hat die Union heute ihre Anträge zum Thema Migration eingebracht, nachdem vorher der ukrainische Holocaust-Überlebende Roman Schwarzmann dort Ehrengast war. Mehrfach hat CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz betont, dass er für eine Umsetzung seiner Migrationspläne auch die Zustimmung der AfD in Kauf nimmt. Eine Partei, in der einzelne Mitglieder eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordern, das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Denkmal der Schande diffamieren und für die der Nationalsozialismus ein Vogelschiss in der Geschichte ist. Hat sich in der parlamentarischen Kultur in der Bundesrepublik etwas verschoben? Darüber kann ich mit Stefan Detjen sprechen, Leiter unseres Hauptstadtstudios. Herr Detjen, wie schätzen Sie das ein?
Ja, das ist die Frage, Frau Reinhardt, die hier im Bundestag, und ich stehe jetzt vor dem Plenarsaal, wir warten auf das Ergebnis der ersten Abstimmung, die uns so beschäftigt. Die Frage, was das mit politischer Kultur im Lande zu tun hat, ob sich da etwas verschiebt, wie es sich verschiebt, das ist die Frage, die diesen Tag hier wirklich prägt. Es ist ja wirklich ein sehr, sehr ungewöhnlicher Tag, ein Tag, den ich so in vielen, vielen Jahren der Beobachtung des Parlamentarismus in Deutschland so noch nicht erlebt habe. Ein Tag, der morgens anfängt mit der Gedenkstunde, mit der Rede des ukrainischen Holocaust-Überlebenden Schwarzmann, dann jetzt diese heftige Debatte, die eben nicht ein regulärer politischer Schlagabtausch, eine Debatte über einen hoch umstrittenen und emotional umstrittenen Antrag war, sondern eben eine Diskussion, in der auch ganz explizit im Raum stand, da verschiebt sich etwas in der politischen Kultur. Alexander Dobrindt von der CSU hat das in seiner Rede ausdrücklich gesagt und hat gesagt, das, was sich da verändert oder da, wo Veränderungen in der politischen Kultur stattfinden, findet das nicht durch die Debatte oder durch die Frage statt, ob man hier mit der AfD abstimme, sondern die politische Kultur entscheide sich allein an den Sachfragen. Also das sind die einen, die für sich in Anspruch nehmen, hier wirklich eine fundamentale Wende der Migrationspolitik vollziehen und damit aber auch politische Kultur im Land zu verändern. Friedrich Merz, der mit Blick auf Rot-Grün sagte, Sie haben jetzt nicht mehr die Mehrheit, Sie sind jetzt eine Minderheit, und begeisterten Applaus von seiner Fraktion dafür bekam und damit auch ein Lebensgefühl ausdrückte, das in dieser Diskussion und dann auch in der Abstimmung, deren Ergebnis wir jetzt bekommen, das können wir gerade mal hören.
Gern bekannt geben. Zur Abgabe einer Regierungserklärung durch den Bundeskanzler zu aktuell politischen, innenpolitischen Themen auf Drucksache 2014-698 wurden abgegeben 703 Stimmen. Mit Ja haben gestimmt 348, mit Nein haben gestimmt 345. Es gab 10 Enthaltungen. Damit ist der Entschließungsantrag angenommen.
So, das war Katrin Göring-Eckardt und das haben wir jetzt live hier miterlebt. Das ist das, worauf wir wirklich heute und in den letzten Tagen gewartet haben. Wir haben jetzt zum ersten Mal erlebt, dass hier ein Entschließungsantrag zu Fragen der Migrationspolitik, es geht um Grenzschließungen, es geht um Zurückweisungen von Flüchtlingen, mit einer Mehrheit von Stimmen angenommen wurde, zu der die Unionsparteien und AfD und wahrscheinlich DSW Abgeordnete beigetragen haben. Jetzt kommt noch eine zweite Abstimmung.
190 mit Nein 509. Es gab 3 Enthaltungen. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt.
Das ist ein zweiter Entschließungsantrag, der da abgestimmt worden ist, in dem es um Fragen um Sicherheit ging. Aber dieser hochumstrittene Antrag, in dem darüber gesprochen wurde, ob hier eine Mehrheit von Union mit AfD zustande kommt, hat hier die Zustimmung gefunden.
Ja, lassen Sie uns über diese Mehrheiten, Herr Detjen, vielleicht mal kurz reden, weil es gibt, und das ist in dem Zusammenhang vielleicht ganz interessant, eine ältere Denkschule aus dem 18., 19. Jahrhundert, die auch in die amerikanische Verfassung, nicht nur in die eingeflossen ist, nämlich die Gefahr der Tyrannei der Mehrheit in der Demokratie. Also Konsens darf nicht über der Gerechtigkeit stehen. Es braucht natürlich für die politische Praxis Mehrheiten. Funktioniert dieses Austarieren nicht mehr?
Ja, das wird sich jetzt zeigen. Das, was wir hier erlebt haben, das wird wirklich die politische Landschaft in Deutschland verändern. Wir werden jetzt schauen müssen, wie sich dieses Abstimmungsverhalten etwa in ostdeutschen Ländern auswirken wird, wo ja das, was von auch der Union eine Brandmauer genannt worden ist, in den vergangenen Jahren dazu diente, Sehnsüchte in einem Teil der Union in den ostdeutschen Ländern dort wirklich zu Formen der Zusammenarbeit mit der AfD zu kommen, zu verhindern. Also wird das der Union, soll das überhaupt noch gelingen, so etwas zu verhindern? Und dann die Frage, wie verändert sich überhaupt das Gefühl für Mehrheiten und Minderheiten nach diesem Tag? Ich glaube, das ist eine Frage, die uns jetzt beschäftigen wird, die das politische Lebensgefühl, die politische Landschaft in Deutschland und natürlich jetzt auch den Wahlkampf einen knappen Monat vor der Bundestagswahl vollkommen verändern wird.
Stefan Detjen live aus dem Bundestag. Mehr zum Thema gleich in den Informationen am Abend. Den Angriffen auf die freiheitliche Demokratie begegnet die Universität Jena seit November mit einer Veranstaltungsreihe unter dem Titel Facetten der Freiheit. Gerade der Begriff der Freiheit hat in Jena einen ganz besonderen Klang, denn die Stadt und ihre Universität waren um 1800 ein Zentrum des freiheitlichen Denkens. Die Gesprächsreihe steht also in einer interessanten Tradition und auch Verpflichtung, denn in der DDR war die Staatsideologie oberstes Gebot an der Universität, die immerhin nach dem Dichter der Freiheit, Friedrich Schiller, benannt ist. Heute Abend sprechen der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm und der israelische Soziologe Nathan Schneider zum Thema Geschichte in der Erinnerung, welche Vergangenheit lassen wir zu? Moderiert von Stefanie Middendorf und Joachim von Puttkamer, die beide eine Professur in Jena bekleiden. Ich habe die Historikerin Stefanie Middendorf gefragt, wie symbolträchtig diese Diskussion an einem Tag wie heute ist, an dem Anträge über den Umgang mit Migration und auch Antisemitismus in den Bundestag gebracht werden.
Ja, das ist eine wirklich auch komplexe Konstellation. Und wir haben ja zwei Gäste, die einen israelischen Hintergrund oder deutsch-israelischen Hintergrund haben und die sehr, sehr gut informiert sind zugleich über die bundesdeutsche Debatte und die deutsche Geschichte. Und ich glaube, in diesem Kontext hat das Thema Antisemitismus, aber vielleicht darüber hinaus bei beiden Anträgen, die Sie erwähnt haben, auch dem zum Umgang mit Migration, zeigt es, wie Geschichte, Vergangenheit eine Ressource geworden ist in Gegenwartskämpfen, in geschichtspolitischen Auseinandersetzungen, die mit bestimmten politischen Interessen verknüpft werden können, wo man Vergangenheit, vor allem die Geschichte der Shoah, einsetzt, um in der Gegenwart bestimmte politische Positionierungen zu legitimieren, durchzusetzen, andere Positionen auszugrenzen. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, das unsere beiden Referenten heute Abend, also Omri Böhm und Nathan Schneider, persönlich sehr umtreibt, wissenschaftlich sehr umtreibt und politisch umtreibt.
Ich meine, es ist ja so, die Geschichte ist ja tatsächlich auch immer wieder ergänzt oder korrigiert worden durch Forschung, durch Dokumente, die neu zur Verfügung stehen. Und Deutungsfragen, die gab es früher natürlich auch schon. Es gibt, glaube ich, kann man so sagen, in der Demokratie keine totale Geschichte. Aber wo ist die Grenze zwischen Deutung und Geschichtsrevisionismus?
Ja, da haben Sie völlig recht. Es ist kein neues Phänomen, dass wir uns über die Vergangenheit streiten. Und es ist auch natürlich kein neues oder auch irgendwie beunruhigendes Phänomen, dass wir unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Einschätzungen, Zuordnung über das vergangene Geschehen haben. Ich glaube, was immer schwieriger ist, ist zu wissen, auf welcher Ebene einigen wir uns darauf, Geschichte zu erzählen. Also lange war es zum Beispiel selbstverständlich, Geschichte als nationale Geschichte zu erzählen. Die Geschichte der Shoah gehörte und gehört in die deutsche Geschichte vor allem. Das war sehr lange ein Konsens und auch ein hart erkämpfter Konsens, ja, dass man überhaupt die deutsche Verantwortung für diese Vergangenheit auch anerkennt und anerkennen musste. Dieser Konsens ist aufgebrochen. Das hat mit der Zunahme, auch einer begrüßenswerten Zunahme von Perspektiven auf diese Gewaltgeschichte zu tun, dadurch, dass andere Erfahrungen, andere Menschen Teil der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, der historischen Perspektiven geworden sind. Das heißt, wir müssen das neu aushandeln und das muss nicht per se beunruhigend sein, aber man muss sich neu einigen auf die Standards zum Beispiel, auf die Institutionen, die dafür in Frage kommen. Ich verteidige natürlich die Universität als einen Raum, in dem das passieren kann, in dem man nach bestimmten empirischen Standards mithilfe von Quellen, mithilfe von Forschung diese Gewissheiten auch bis zu einem gewissen Grad wieder neu herstellen kann. Und das muss aber politisch zugelassen werden. Und es gibt Gruppen, und zunehmende Teile in der Gesellschaft und auch auf globaler Ebene, die diese Prozesse der Einigung als solche delegitimieren. Im Parlament, in Universitäten, in der Forschung quasi versuchen, Dinge ganz grundsätzlich in Frage zu stellen.
Es geht ja heute Abend um die Geschichte der Erinnerung. Das ist gerade ein doch relativ prominentes Thema in Deutschland. Omri Böhm fordert durchaus eine Erneuerung der Erinnerungskultur. Ich will auch noch mal ein Zitat von Nathan Schneider herausgreifen, der sagt, dass er das Problem darin sieht, dass die historischen Traumata moralisch bewertet werden. Wie sehen Sie das?
Also uns geht es heute Abend vor allem um Geschichte in der Erinnerung, also tatsächlich auch um die Frage, welche Geschichte meinen wir, wenn wir über Geschichte sprechen und wie wird die sozusagen transformiert in Erinnerung. Und ich glaube, beide Gesprächspartner stellen sich die Frage, welche Rolle spielt Moral, spielen universelle Vorstellungen von Menschlichkeit, von Vernunft, von Wahrheit für diesen Prozess der Anerkennung von Geschichte in der Erinnerung, von der Erinnerungswürdigkeit einzelner Geschichten. Und ich glaube, Erinnerung hat immer was mit moralischer Bewertung zu tun. Die kommt ja nie von sich aus. Die entsteht nicht einfach aus Vergangenheit und dann ist sie da und diese Vergangenheit wird erinnert, sondern sie hat immer was mit den Werten der Gesellschaft zu tun, in der wir dann leben und in der diese Erinnerung stattfindet. Was das Problem ist, ist die Hierarchisierung, die versuchte Hierarchisierung von Erinnerungen, das Gegeneinander ausspielen, das dann auch mit Leugnung von Wahrheit einhergehen kann. Also da finde ich eher das Problem, dass moralische Positionen dazu verwendet werden, bestimmte historische, jetzt will ich den Begriff mal benutzen, Tatsachen oder Fakten nicht mehr sagbar zu machen, dass sie im Diskurs, in der Debatte nicht mehr stattfinden dürfen als Wahrheiten oder Tatsachen.
Stefanie Middendorf, Professorin für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Schiller-Universität Jena zur Instrumentalisierung von Geschichte. Und jetzt ist unser Opernkritiker Uwe Friedrich im Studio. Er war gestern bei der Premiere einer Neuinszenierung von Richard Wagners Tristan und Isolde in Lüttich. Die Stadt hat ein, ja, doch kleines, aber feines Opernhaus, was so ein 5-Stunden-Musiktheater technisch und musikalisch erstmal stemmen muss. Die Geschichte der Oper ist relativ kurz erzählt. Isolde ist König Marke versprochen, verliebt sich aber auf der Reise zur Hochzeit in Tristan. Psychologisch und emotional ist das alles viel, viel komplizierter. Uwe, der Tristan ist nicht einfach zu inszenieren, weil es da eigentlich kaum Handlung gibt. Da muss man eine gute Idee haben. Gab es die gestern?
Die gab es, und zwar hat Jean-Claude Berutti, der das inszeniert hat, auf einer weitgehend leeren Bühne von Rudi Sabungi einen zweiten Tristan hinzuerfunden. Das ist der verletzte Tristan, der ja im dritten Akt stirbt mit dieser Wunde, an der er eine Stunde lang seine Selbsttherapie aufgehängt hat, sozusagen. Der lebt, der beobachtet die Handlung, der greift auch ein, der interagiert mit den sozusagen original dann auch singenden Tristan und Isolde und auch mit Brangäne, mit König Marke. Also er guckt sich das an, berührt die auch. Es ist eine ganz spannende, ja auch Dramatik-Personenkonstellation dadurch möglich. Er übertreibt es nicht, der Regisseur. Also es ist jetzt nicht so, dass die immer die ganze Zeit rumrennen. Die Sängerinnen und Sänger haben schon auch die Gelegenheit, ihre, häufig sind es ja Monologe, zu präsentieren. Die denken ja sehr oft über sich selber nach. Die reden ja noch nicht mal miteinander über weite Strecken dieses Stücks. Da sind schon viele Regisseure ehrenhaft dran gescheitert. Und hier bis ganz auf den Schluss, wo nicht ganz deutlich wird, überlebt, ist dieser Tristan, der Schauspieler Tristan, so eine endlose Erinnerungsschleife oder stirbt er jetzt auch? Was ist Realität? Das hat er nicht so ganz genau definiert. Hätte ich mir etwas klarer wünschen können, aber bis dahin funktioniert es sehr schön.
Du hast Musik mitgebracht. Hören wir mal kurz rein. Musik. Das ist, wenn ich das so sagen darf, ganz schön flott, wie Dirigent Gianpaolo Bisanti den Tristan dirigiert, oder?
Ja, und das tut dem Stück ungeheuer gut, tut ihm auch gut unter den gegebenen Umständen, denn das Orchester in Lüttich hat gar nicht so viel Erfahrung mit diesen großen Wagner-Kloppern sowieso seit vielen Jahren nicht mehr, aber auch Strauss, den so deutsche Orchester oder auch die Orchester an den großen internationalen Häusern gewohnt sind, das kennen die einfach nicht. Und da tut man dem Orchester auch einen Gefallen, den Sängern auch, wenn man es eher flott macht. Und das bringt natürlich auch nochmal eine Dramatik in dieses Geschehen. Wir haben gerade Michael Weinius gehört. Das ist der Tristan mit viel Metall, mit viel Peng in der Stimme. Es ist mitunter laut, auch von Bisanti schon laut. Er hat damit überhaupt kein Problem und es bleibt auch bis zum Schluss so kraftvoll und dann doch auch wirklich gestaltet. Die Isolde ist Liana Harutunian. Ansonsten im italienischen Fach bekannt, das war ihr Rollendebüt. Man spürte eine starke Nervosität zu Anfang, die ließ dann aber nach und dann brachte sie das mit so einer leichten, ich will mal sagen, Herbheit in der Stimme, noch nicht mal Säure, sondern so eine etwas herbere Isolde, was genau dieser Wut, die sie ja auch mit sich rumträgt, sehr gut tut. Bergarada, ein hinreißender Corvinal. Und Violetta Urmana, nicht mehr ganz jung. Ich gebe zu, ich bin mit leichten Bedenken hingefahren. Die hat sie aber sofort ausgeräumt. Tolle Sängerriege da in Lüttich auf der Bühne, die das auch gut gespielt haben.
Also ich fasse zusammen, dein Fazit ist, die Fahrt nach Lüttich lohnt sich.
Die lohnt sich auf jeden Fall. Die lohnt sich natürlich auch für all die gequälten Wagner-Seelen, die keine Lust mehr haben auf irgendwelche Regietheater für sie, ich rede nicht von mir, ich rede jetzt von der Wagnerianer-konservativen Hardcore-Front, die sagen, ach in Lüttich, da kriegen wir das Stück so präsentiert, wie es ist. Stimmt. Und darauf setzen die auch und das machen sie richtig gut.
Uwe Friedrich über einen neuen Tristan in Lüttich, inszeniert von Jean-Claude Berruti. Drei Bilder hatte Leonardo da Vinci im Gepäck, als er sich auf seine letzte Reise machte, von Italien nach Frankreich an den Hof des Königs, darunter auch die Mona Lisa. Als er 2 Jahre nach seiner Ankunft dort 1519 stirbt, vermacht er das Bild König Franz I. Napoleon hängte die Joconde dann knapp 300 Jahre später in seinem Schlafzimmer auf und heute hängt sie im Donnant-Flügel des Louvre. Sehen kann man sie nur mit sehr viel Glück, so voll ist es meistens in dem Saal. Wenn sich also der französische Präsident Emmanuel Macron für die Presse vor die Mona Lisa stellt, um über die Renovierungspläne des wahrscheinlich bekanntesten Museums der Welt zu sprechen, dann zeigt er sich selbstbewusst in einer gewissen Tradition. Das Projekt der Louvre-Renovierung ist allerdings auch kein kleines. Es regnet rein. Ewig lange Schlangen vor dem Eingang der Glaspyramide und die Temperaturregelung klappt nicht. Christiane Kess hat Emmanuel Macron zugehört.
Emmanuel Macron steht vor der milde lächelnden Mona Lisa. Ihr unglaublicher Blick mache demütig, meint Frankreichs Präsident und verkündet dann ohne jede Bescheidenheit eine neue Renaissance des Louvre. Ein kolossales Kulturprojekt trotz Klammerkassen des Staates. Frankreich muss sparen und am Streit um den neuen Haushalt ist sogar die letzte Regierung zerbrochen. Macron aber setzt etwas dagegen.
On peut trouver un chemin.
Wir können einen Weg finden und wir können gerade in dieser Zeit einen Sinn für Innovation und Kühnheit haben und groß denken. Das hier präsentierte Projekt ist realistisch und finanziert. Das größte und meistbesuchte Museum der Welt wird an der Ostseite einen neuen Eingang bekommen. Bisher betritt man den Louvre unter der Glaspyramide, die der damalige Präsident François Mitterrand in den 80er Jahren bauen ließ. Ausgelegt war sie für 4 Millionen Besucher pro Jahr. Mittlerweile strömen mehr als doppelt so viele jährlich in das Museum. Macron bezeichnet den Andrang als Schatz. Der neue Eingang für die künftig angestrebten 12 Millionen Besucher werde groß und effizient sein, sagt Frankreichs Staatschef. Dafür wird ein internationaler Architektenwettbewerb organisiert. Bis spätestens 2031 will Macron seinen Plan umgesetzt haben. Er verspricht, die Gesamtkosten dieses neuen Eingangs werden aus den eigenen Mitteln des Museums finanziert, dem Ticketverkauf, dem Mäzenatentum und den Lizenzgebühren des Louvre in Abu Dhabi, ohne den Steuerzahler zu belasten. Emmanuel Macron hat dafür auch eine Idee seiner Kulturministerin Ministerin Rachida Dati übernommen. Besucher, die nicht aus EU-Ländern kommen, sollen mehr für ihr Ticket bezahlen als die europäischen Touristen. Diese neue Regelung soll ab Januar 2026 greifen. Auch der Vorplatz vor dem neuen Eingangsbereich wird neu gestaltet und der Louvre damit offener Richtung Seine mit der Brücke Pont Neuf und der Insel Île de la Cité. Unter einem der Haupthöfe des ehemaligen Palastes, dem Cour Carré, sieht das Renaissance-Projekt neue Ausstellungsräume vor. Sie sollen mit denen unter der Pyramide verbunden werden. Diese neuen Säle werden es möglich machen, die Mona Lisa in einem besonderen Raum unterzubringen. Man wird ihn unabhängig vom restlichen Museum betreten, mit einem eigenen Zugangsticket und mit Ausstellungsbedingungen, Präsentation und Erklärungen, die Mona Lisa verdient. An die 20.000 Besucher drängen sich jeden Tag an dem Gemälde vorbei, mühsam auf Abstand gehalten von den Museumsmitarbeitern. Manchen Touristen geht es nur um ein Selfie vor dem weltberühmten Ölgemälde von Leonardo da Vinci. Die Präsidentin des Louvre, Laurence Descartes, hatte zuvor Alarm geschlagen. Für sie muss der Louvre an allen Ecken restauriert werden. Vor dem Präsidenten und den geladenen Gästen wiederholt Descartes ihre Sorgen. Auch wenn der Louvre immer noch enthusiastisch macht, er ist veraltet. Das Gebäude leidet überall. Wir haben immer mehr Schäden, die uns dazu zwingen, Räume für die Besucher zu schließen und die den Museumsablauf stören. Unsere technische Ausrüstung, die durch das intensive Besucheraufkommen auf eine harte Probe gestellt wird, ist zu abgenutzt. Unser Gebäude ist auch nicht dem Klimawandel angepasst. All das soll sich mit der Renaissance des Louvre nun ändern. Die Kosten beliefen sich auf 700 bis 800 Millionen Euro in den nächsten 10 Jahren, heißt es aus dem Umfeld von Emmanuel Macron. Nur ein sehr kleiner Teil werde vom Staat finanziert. Macron betont bei seiner Rede vor der Mona Lisa, dass der Louvre als republikanische Institution noch stärker Wissen über die Kunst vermitteln muss. Künftig sollen deshalb doppelt so viele Schülerinnen und Schüler wie bisher in das Museum kommen. Und noch etwas ist Macron mit der Restaurierung und Umgestaltung des Louvre wichtig. In einer Zeit, in der Direktheit und brutale Reden auf viele Kommentatoren scheinbar eine hypnotische Wirkung haben, ist eine Botschaft Frankreichs an die Welt, dass wir Wert auf das Langfristige, die Kultur und die Kunst legen.
Emmanuel Macron will dem Louvre zu einer Renaissance verhelfen, Deutschlandfunk-Korrespondentin Christiane Käs berichtete. Jetzt die Kulturmeldung mit Hanna Rau, da geht es um die Bayreuther Festspiele im Jubiläumsjahr 2026.
Gestern hat die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth der Festspielleitung eine zusätzliche Million geboten. Dafür forderten die Mäzene Thielemann am Dirigentenpult und die Tannhäuser-Produktion von Tobias Kratzer zurück. Beide Programmpunkte hatte die Festspielleitung aus Kostengründen Ende letzten Jahres abgeblasen. Auf das Spendenangebot reagierte sie nun merklich verkrätzt. Die zuvor vorgesehenen Künstler stünden inzwischen selbstverständlich nicht mehr zur Verfügung, hieß es vom Pressesprecher Hubertus Herrmann. Und weiter, wünschen kann man sich viel. Pleiten, Pech und Pannen. Diese Fernsehreihe war sein größter Erfolg. Wie wir gerade erfahren haben, ist der Moderator und Schauspieler Max Schautzer im Alter von 85 Jahren gestorben. Immer mehr Kultureinrichtungen in den USA reagieren auf einen entsprechenden Erlass des Präsidenten und stellen ihre Programme für Vielfalt und Gleichberechtigung ein. Darunter die Forschungs- und Bildungseinrichtung Smithsonian und ihre 21 Nationalmuseen. Den Anfang hat schon letzte Woche die National Gallery of Art in Washington gemacht. Und das kommt einem rasanten Kurswechsel gleich. Denn erst vor 4 Jahren hat die Nationalgalerie ein neues Leitbild verabschiedet mit der Prämisse, Geschichten anders zu erzählen und das Personal zu diversifizieren. Doch das Geld für die National Gallery of Art stammt zu großen Teilen aus Bundesmitteln und die erfordern nun offenbar eine andere Haltung. Da darf man es als couragiertes Statement verstehen, dass das New Yorker Museum of Modern Art derzeit eine Regenbogenflagge in seiner gut besuchten Designausstellung präsentiert.
Es sind schwierige Zeiten für Amerika und deshalb wollten wir auch diese Flagge als Turning Point in dieser Ausstellung hinzufügen, um zu zeigen, hey, we see you. Und eigentlich auch für ein Museum ist es manchmal schwierig, ein Statement machen zu können. Und ich glaube, das ist so Momente kann man sich dann nehmen, wo man auch die Wichtigkeit darstellt.
So Museumsmitarbeiterin Maya Ellackmann im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur. Seit heute steht fest, wer den diesjährigen Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste bekommt. Es ist die Schriftstellerin Meli Kiak. Und aus tagesaktuellem Anlass möchte man den Titel ihres Kolumnenbands zitieren: Werden Sie uns mit Flixbus deportieren?
Das waren die Kulturmeldungen mit Hannah Rau. Um den Unionsantrag zur Migration geht es gleich auch in den Informationen am Abend mit Sarah Zerback. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.